Ihr seid gar nicht schlecht. Ich war auch darauf vorbereitet, nichts zu hören. Das wäre nicht verwunderlich gewesen. Umso froher bin ich tatsächlich, dass was hängen geblieben ist. Nichtsdestotrotz, es ist ja tatsächlich so, wenn man gräbt und oft die Predigt vor Augen hat, bedeutet das noch lange nicht, dass man irgendwas behält, geschweige denn über ein ganzes Jahr diesem Thema folgt. Und für die, die vielleicht nicht dabei waren, macht euch keine Sorgen, es wird quasi eine Buchpredigt sein, insofern auch du wirst mitgenommen. Und wir tatsächlich auf dieser Jahresreise, wir waren mit Nehemia vor diesen Mauern, die zerstört sind. Wir stehen in diesen Trümmern mit ihm und schauen uns das Ganze an, und menschlich gesehen ist da Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, und das Volk tatsächlich lebt in dieser Hoffnungslosigkeit. Und Nehemia kommt und ist von Gott berufen, diese Mauern wieder aufzubauen. Das heißt, wir haben erlebt, wie aus dieser Hoffnungslosigkeit, aus diesen Trümmern etwas entsteht. Eine Mauer entsteht, Gott handelt, und vielleicht sind da Dinge bei dir vor Augen, die du erlebst, wie sie zum Beispiel als Nachbarn zusammen diese Mauern wieder aufbauen, wie sie dann aber auch merken, oh, der Nachbar war aber ganz schön gemein zu mir. Und wie du merkst, dass die Feinde auch nicht schlafen. Und so haben wir viele dieser Dinge erlebt. Und ich weiß nicht, wie es dir dort ergangen ist. Mir ist es so ergangen, ganz oft, wie dieses Lied, das gerade gesungen hat. Es war immer wieder ein Spiegel für mich. Ja, wenn ich dann vor diesen Mauern, die zerstört sind mit Jeremia, da stehe, da habe ich mich manchmal gefragt, wo sind meine eingestürzten Mauern? Also wo bin ich vielleicht nicht geschützt? Oder wenn ich dann erlebe mit Nehemia, wie der Tobiter kommt und die anderen Feinde da sind und wirklich nicht Ruhe geben, habe ich mich gefragt, wo sind meine solche Dinge, wo ich zu kämpfen habe? Oder wenn tatsächlich innere Konflikte auf einmal aufkommen oder aufgedeckt werden, dann habe ich mich gefragt, wo sind die Konflikte, die ich vielleicht übersehen habe, nicht gesehen habe. Und so wurde mir das Wort Gottes tatsächlich zu diesem Spiegel, was ja auch genauso sein soll. Es sind ja nicht einfach nur Geschichten, es war nicht einfach nur eine schöne Reise, sondern es fordert auch heraus. Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Das heißt, letztendlich ist uns in all diesen Dingen dieser handelnde Gott begegnet. Denn es ist kein Buch über Nehemia, es ist auch kein Buch für oder über Leiter, sondern es ist ein Buch über diesen Gott, der handelt. Und ich habe mal versucht, das Buch in einem Satz zusammenzukriegen für mich. Und ich habe mir den Satz aufgeschrieben: Der treue Gott stellt sein Volk wieder her und führt seine Verheißungen trotz menschlichen Versagens seinem Ziel entgegen. Verheißung ist, Gott hat einen Plan und er hat versprochen, dass er es erfüllt, und er tut es. Also der treue Gott stellt sein Volk wieder her, führt seine Verheißungen trotz menschlichen Versagens seinem Ziel entgegen. Das alles haben wir letztendlich erlebt. Und wenn man so eine Buchreihe hat, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal zu fragen, was will Gott eigentlich letztendlich damit sagen? Er hat ja ein ganzes Buch geschrieben. Und wir sind gerne so, dass wir einzelne Verse, ja sogar einzelne Kapitel oder bestimmte Dinge, die uns schön und wichtig erscheinen, betrachten, aber das Gesamtbild darin vielleicht ein Stück weit verloren geht. Aber Gott hat ganz bewusst dieses Buch auch so dargestellt. Wir haben uns ja auch angeschaut, wie die Struktur des Buches ist. Also wir haben wirklich uns ein Stück weit darin verloren, könnte man fast schon sagen. Umso wichtiger, denke ich, dass man dann eben einen Schritt zurücktritt, wie ein Maler, der ein Bild gemalt hat, und dann nicht die einzelnen Dinge, die Details sich anschaut, die wir uns wirklich viel angeschaut haben, sondern tatsächlich das Gesamtbild. Denn erst das Gesamtbild hat dann auch die gesamte Botschaft. Alles andere sind Teilbotschaften unter Umständen oder Aspekte der Botschaft. Aber was wirklich Gott mit diesem Buch sagen will, das wollen wir uns heute in dieser Abschlusspredigt zu Nehemia anschauen. Also wir treten einen Schritt zurück. Ich lade dich ein, das mit mir zu tun. Und du darfst dir gerne vorstellen, wie dieser Nehemia in Susa, also ganz weit weg, voller Trauer dasitzt. Die Stadt, die er liebt, seine Heimat ist zerstört und er weiß nicht, was er tun soll. Und dieser Nehemia geht ins Gebet. Er wendet sich diesem Gott, der handelt, zu und er bittet sich, dass Gott handelt. Und wir erleben, wie dieser Nehemia dann bei dem König ist, traurig, so dass dass dem König auffällt. Und wir erleben, wie dieser Gott das Herz dieses Königs bewegt und der König Nehemia alles gibt, was er braucht. Die Erlaubnis zu gehen, Geld, alles, was er braucht, wird ihm gegeben. Das ist der Gott, den wir im Buch Nehemia kennenlernen. Das ist der, der letztendlich Herzen bewegt von Menschen, die ihn sogar nicht mal kennen. Und wir erleben, wie er dann in Jerusalem Widerstand erlebt. Und zwar einen Widerstand, wo wir jedes Mal sagen würden, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und das Volk tut es genauso. Sie sind müde, sie haben keine Lust mehr zu kämpfen. Sie sind sogar so weit, dass sie sagen, ach komm, wir versuchen es zusammen. Irgendwie wird das schon werden. Und es wird aber nicht. Und da haben wir erlebt, wie Gott diesen Widerstand nicht einfach nur bricht, sondern wie er diesen Widerstand gebraucht, um nicht nur Mauern wieder aufzubauen, die Stadt wieder aufzubauen, sondern wie er sein Volk dadurch wieder aufbaut, wie er es zusammenführt, wie er es sich zu sich hinführt und wir erleben, dass das Volk dort nicht nur die Stadt baut, sondern dass das Volk wiederherstellt oder wiederhergestellt wird und wie dieses Volk Hunger nach diesem Gott bekommt und nach seinem Wort. Ich glaube, das ist eines der größten Wunder, die dort geschehen. Dass die Stadt wieder aufgebaut ist, das hätte man auch mit guter militärischer Kraft gut hinkriegen können. Ein paar mehr Soldaten, dann wäre es schon geworden, könnte man sagen. Das wahre Wunder ist, dass da Menschen sind, die vorher eigentlich an Gott vorbeigelebt haben. Jetzt auf einmal nach diesem Gott Hunger bekommen und nach dem Wort Gottes Hunger bekommen. Nach diesem Wort, das ihnen einen Spiegel vorhält, dass sie dazu führt, dass sie traurig über sich selbst werden, betrübt über sich selbst werden, denn sie erleben, mein Leben und das Wort Gottes passt nicht zusammen. Es steht im Widerspruch. Und genau das ist ja nötig, damit Gott sie in die Buße, also in die Veränderung führen kann. Dieses Wort führt dazu, dass sie innerlich verändert werden. Dass sie beginnen, nicht nur eine Stadt aufzubauen, sondern Gottesdienst zu feiern. Das heißt, das sind Dinge, das sind Werkzeuge Gottes, wie er sein Volk letztendlich reinigt, ausrichtet, auferbaut und sich oder zu sich zurückführt. Das heißt, all diese Ereignisse, es ist alles derselbe Gott. Und das heißt dort immer wieder, die gute Hand unseres Gottes war mit mir, sagt Nehemia zum Beispiel. Also er sagt nicht, ich habe es geschafft, den König zu überzeugen. Nein, sondern die gute Hand meines Gottes, unseres Gottes, war mit mir. Es ist immer Gott, der handelt. Es ist immer auch Gott, der Held dieser Geschichte. Es ist nicht Nehemia. Auch wenn wir das manchmal glauben und dass das irgendwie ein gutes Buch für Leiter ist, wie man guter Leiter wird. Ja, mag sein, dass es durchaus dort auch zu lernen ist, aber das ist nicht Sinn und Zweck des Buches im eigentlichen Sinne. Das heißt, was wir dort erleben, ist ein Gott, der handelt, ein Gott, der wiederherstellt durch sein Wort, durch die Buße und ein Gott, der seinem Wort treu bleibt. Denn das, was hier geschieht, hat er versprochen. Er hat es verheißen und er erfüllt es. Das erleben sie. Das ist dieser wunderbare, herrliche Gott. Und die Frucht all dieser Dinge ist Anbetung. Denn all das hat einen Sinn und einen Zweck, nämlich, dass das Volk ihrem Zweck zugeführt wird, diesen Gott, dem alle Ehre würdig ist, anzubeten. Und wisst ihr, was daraus entsteht? Wahre Freude. Dieses traurige Volk, dieses hoffnungslose Volk, dieses Volk, das eigentlich keine Lust mehr hatte, steht nun da voller Freude. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Chor, an diesen doppelten Chor, der die Stadtmauern entlang läuft. Das muss ein Bild gewesen sein, herrlich. Und das ist etwas, was das Wort Gottes erzeugt hat, bezweckt hat. Diese Menschen beten diesen Gott an. Und das wäre ein wunderbares Happy End, oder? So sollten Bücher enden. Das haben wir damals beim Kapitel 13 festgehalten. Aber nein, Kapitel 13 kommt und wir merken kein Happy End. Es ist nicht alles gut, sondern dieses Spiel von Zerstörung, vom Abwenden von Gott beginnt wieder von Neuem. Und das eigentlich ist nicht nur die Geschichte Israels und Nehemias, das Buch Nehemias, das ist die Geschichte Israels. Egal, wo du hinguckst, da ist ein Volk, das schreit, oh ja, wir wollen diesem Gott folgen. Wir wollen ihn anbeten, wir wollen nur noch ihm dienen. Und über kurz oder lang, manchmal sehr kurz, manchmal dauerte es nicht mal 40 Tage. Manchmal dauerte es nicht mal eine Woche. Manchmal dauerte es ein paar Jahre. Aber sie kamen immer wieder an den Punkt, wo sie diesen Gott verlassen haben, nicht mehr angebetet haben, wo sie anderen Göttern sogar nachgefolgt sind oder zumindest das gemacht haben, worauf sie Lust hatten. Und Kapitel 13 zeigt uns, genau das geschieht. Jetzt geht das Spiel von vorne los, könnte man sagen. Und eigentlich ist ja wieder die Hoffnungslosigkeit vorprogrammiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir scheint, dass unser menschliches Leben heute nicht viel anders aussieht. Mir scheint, dass bei uns auch immer wieder so ein Zirkel entsteht, dass es Gelegenheiten gibt, dass Dinge geschehen oder Gott handelt und wirkt und wir auf einmal dastehen und sagen, ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen, ja. Und dann passieren wieder irgendwelche Dinge oder es geht mir gut und nach schleichend kommt in meinem Leben Kapitel 13. Keine Anbetung, die Menschen machen ihr Ding und vergessen Gott nach und nach. Und das will Gott nicht. Und das ist auch nicht sein Ziel. Und das heißt, Nehemia, also das Buch, zeigt uns eigentlich, Gott hat sein Versprechen, dass er sie komplett wiederherstellt, noch nicht erfüllt. Auch wenn sie zurück im Land sind, auch wenn die Stadt aufgebaut ist, der Tempel steht, die Erfüllung dieser Verheißung, dieses Versprechens liegt tatsächlich in der Ferne. Also dieser treue Gott, der handelt, dieser treue Gott, der wiederherstellt, dieser treue Gott, der verspricht und es hält, er hat ein Ziel, das darüber hinaus geht. Und ich glaube, wir wissen, wo dieses Ziel liegt. Denn die Verheißung ist, als die Zeit erfüllt wurde, sandte Gott seinen Sohn. Wir haben zwar noch halbwegs Sommer, aber die Weihnachtsgeschichte ist die Erfüllung oder besser gesagt die Aufdeckung, warum immer wieder ein Kapitel 13 kommt und wie man dieses Kapitel 13 überwindet, und zwar nicht kurzfristig, nicht für eine gewisse Weile, sondern langfristig und für immer. Denn diese Verheißung von Wiederherstellung, vielleicht erinnert ihr euch an diesen Sabbat, der dort genannt wird, dass sie den Sabbat verlassen, die Ruhe verlassen. Von der heißt es, dass Jesus sagt, ich bin die Erfüllung des Sabbats, ich bin die Ruhe, ich werde dich in die wahre Ruhe bringen. Das heißt, diese Hoffnung, die sie am Anfang hatten und die sie immer wieder verloren haben, diese wahre Hoffnung ist Jesus Christus. Und eigentlich ist das letztendlich unser Standpunkt. Wir haben diese Verheißung erlebt. Wir haben die Hoffnung tatsächlich erlebt, weil die Hoffnung lebt. Und das ist das, wo wir als Gemeinde, wo du als Christ jetzt stehst. Gott hat gewirkt. Gott hat dich gefunden, erneuert, gerettet. Aber da können wir nicht stehen bleiben. Und ich hoffe, spätestens in Nehemia hast du auch erlebt in dieser Reihe, dass sein Wort tatsächlich das tut, immer noch das tut, was es damals getan hat. Dass es uns immer wieder neu den Spiegel vorhält. Aber das Schöne ist, es ist nicht einfach nur ein Spiegel und die Leute sind dann verzweifelt, weil sie sehen, was ihnen fehlt, aber nicht wissen, wie sie es bereinigen können. In Christus darfst du diesen Spiegel betrachten, darfst erleben und sehen, dass das nicht mit dem Wort Gottes zusammenkommt. Und dann darfst du zu diesem Jesus kommen. Und zwar nicht nur einmal, damit er dich rettet und reinigt, sondern jeden Tag aufs Neue. Damit er dich immer wieder neu ausrichtet, damit er dich immer wieder heiligt und damit du immer wieder aufs Neue erleben darfst, wie Gott, dieser Gott, handelt. Also was wir aus diesem Buch lernen, als Gemeinde, als Menschen, die Gott nachfolgen, wenn Gott damals so gewirkt hat, so gehandelt hat, dann tut das heute erst recht. Und es ist für uns eigentlich nichts Fremdes, dass wir auch einen Tobiter haben. Vorhin hat Lara über die Schule gesprochen, über die Gesellschaft gesprochen, und das ist das, was wir immer mehr erleben. Erinnert ihr euch, wie Kapitel 13 zustande gekommen ist? Erinnert ihr euch, wie es dazu gekommen ist, dass im Tempel kein Gottesdienst mehr ist? Weiß das vielleicht noch jemand? Es hat ganz klein angefangen. Es hat mit einem Raum angefangen. Mit einem Lagerraum. Im Tempel war ein Lagerraum, dort wurden bestimmte Dinge gelagert für die Leviten, dass sie versorgt wurden und dass sie den Gottesdienst feiern konnten. Und diesen Lagerraum hat der Priester seinem Verwandten Tobitia gegeben, einem Heiden, der mit Gott nichts zu tun hatte. Und jetzt könnte man sagen, ist doch nur ein Raum, der Tempel ist riesengroß, es ist nur eine Kleinigkeit. Aber diese Kleinigkeit, das zeigt uns das Kapitel 13, führte Schritt für Schritt immer ein Stückchen weiter. Dann konnte auf einmal, die Leviten mussten arbeiten gehen, kein Gottesdienst gefeiert werden. Auf einmal war der Tempel verunreinigt, denn der Tempel sollte heilig sein, also abgesondert für Gott, für diesen Zweck der Anbetung sollte er da sein. Jetzt wurde er zu einem Lagerraum für irgendwelche Leute, die sich bereichern wollten. Und das Gleiche haben wir als Gemeinde und du mit Sicherheit in deinem Leben. Wo haben wir diese kleinen Dinge, diese kleinen Räume, diese kleinen Entscheidungen, von denen wir sagen, dieses Kompromiss tut niemandem weh. Diese eine Sache, so schlimm ist das nicht. Aber das sind oft die Weichenstellungen, die letztendlich dazu führen, dass wir immer mehr von Gott abrücken. Und ich glaube, wenn wir in die Welt schauen, dann ist es ganz normal. Die Bibel sagt, so wie die Welt ist, sie ist gottlos, du brauchst dich nicht wundern. Was das Schlimme ist, dass wir als Gemeinden, wir als Christen uns dieser Welt angleichen. Dass wir hingehen und Dinge übernehmen und es so machen, wie sie machen. Dass wir hingehen und sagen, ist doch nicht so schlimm, wenn wir als Gemeinde dies oder jenes auch so machen. Ist doch nicht so schlimm. Also hat Gott, also wirklich, ist das, hat Gott das wirklich so hart gesagt hier in dem Wort? Vorhin hat Jochen gesagt, Jesus predigte so hart, dass die Leute anfingen, ihn zu verlassen. Und manchmal scheint mir, das ist auch die Sorge von uns als Gemeinden, dass wenn wir das Wort Gottes in aller Klarheit predigen, dass die Leute beginnen, uns zu verlassen. Oder dass die Leute beginnen, uns nicht mehr zu uns zu kommen. Dass wir meinen, wenn wir uns ein bisschen der Welt angleichen, wenn wir versuchen, die Botschaft irgendwie in Watte zu verpacken, dass dann vielleicht die Leute doch kommen. Aber erstaunlicherweise funktioniert das so nicht. Also doch, die Leute kommen schon. Aber nicht sie werden Christen, nicht sie werden Nachfolger Jesu, sondern die Gemeinde rückt von Jesus ab. Und dann merken wir es oft gar nicht mehr, weil all diese Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich habe gehört, das stimmt nicht, aber ich finde dieses Bild trotzdem schön. Kennt ihr die Geschichte von dem Frosch, der im Wasser sitzt und es wird langsam erhitzt? Früher hieß es tatsächlich, dass der Frosch nicht rausspringt, bis er gekocht ist. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das Bild passt sehr gut. Dieser langsame Prozess, diese langsame Veränderung, wir gewöhnen uns dran nach und nach und wir merken gar nicht, was es mit uns macht, aber am Ende sind wir tot. Also die Gemeinde, eine Gemeinde Christi, eine Ortsgemeinde, nicht die weltweite Gemeinde, kann tatsächlich seinen Daseinszweck verlieren. Da brauchst du nur die Offenbarung lesen. Dort heißt es, ich werde dich von dem Altar runterstoßen. Also dein Licht leuchtet nicht mehr, du bist zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich werde dich runterstoßen. Das heißt, wir können tatsächlich an unserem Zweck vorbeileben, aber es beginnt ganz klein. Das heißt, das Buch Nehemia zeigt eigentlich den Prozess, wie wir zurück zu Gott kommen können, wie wir überhaupt zu Gott kommen können, wie Gott wirkt und arbeitet. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon erlebt. Wer von euch war auf der Suche verzweifelt nach Gott? Die wenigsten. Oft nur dann, wenn es uns richtig schlecht geht. Und dann lässt sich Gott finden und wir erleben Rettung. Und danach beginnt dieser schleichende Prozess von Abwandeln. Wie können wir das verhindern? Nur mit dem Wort Gottes. Denn wie wird immer wieder das Volk zurückgeführt? Wie wird das Volk immer wieder erinnert, was machst du da überhaupt? Immer wieder durch das Lesen des Wortes Gottes. Das heißt, für uns, was wir daraus lernen, ist, stellen wir als Gemeinde und stellst du dich als Christ unter sein Wort? Diese Frage musst du dir selbst immer wieder stellen und die müssen wir als Gemeinde uns immer wieder stellen. Wenn Gott uns den Spiegel vorhält und wir etwas erkannt haben, tun wir dann Buße. Also kehren wir dann um von diesem Weg, den wir beschritten haben. Fegen wir die Kammer, könnte man sagen, die wir für andere Zwecke gebraucht haben, missbraucht haben, kehren wir sie aus und heiligen sie Gott wieder neu. Das Wort Gottes wird uns immer wieder an den Punkt führen. Wenn wir aber das Wort Gottes nicht lesen oder noch schlimmer an den Punkt kommen, dass wir sagen, so hat das doch nicht gemeint. Hat Gott wirklich gesagt, so hat der Fall der Welt begonnen, der Sündenfall. Hat Gott wirklich gesagt? Und Nehemia zeigt, wie das Wort Gottes wirklich hart ist. Es ist nicht weich. In Kapitel 13 lesen wir Dinge, die wirklich nicht schön sind, die wir nicht hören wollen, die wir nicht erleben wollen. Interessanterweise, was wir auch nicht sehen wollen, ist, dass wir durch unsere eigenen Entscheidungen an den Punkt gekommen sind, wo Gott sagt, so geht das nicht. Er beschreibt auf interessante Weise, wie es dazu gekommen ist, dass die Kinder der Israeliten nicht mal mehr die Landessprache sprechen. Sie beten einen anderen Gott an. Und das hat ganz klein angefangen. Die haben gesagt, auch diese Töchter von den Heiden sehen doch auch schön aus. Ist doch okay. So hat es begonnen. Das heißt, die kleinen Kompromisse, diese Entscheidung von ich weiß, was mir gut tut. Diese Entscheidung von Gott hat zwar gesagt, aber ich mache es trotzdem anders. Das sind all diese Dinge, die das Buch aufdeckt und eigentlich zeigt, wie gefährlich die Dinge sind. Aber dieses Buch bleibt dort eben nicht stehen, sondern es zeigt auch auf, dass es eine Hoffnung gibt. Und diese Hoffnung liegt in Christus. Du und ich, alle, die wir an Jesus glauben, haben den Geist Gottes. Und dieser Geist überführt uns immer dann, wenn wir falsche Wege gehen. Das ist wahre Gnade. Gott sagt in Hebräer, die Seinen züchtigt er. Was bedeutet das? Straft er uns ständig? Nein, weil wir zu ihm gehören, wird er uns auch bewahren, mit allen Mitteln. Und Nehemia, das Buch Nehemia zeigt all die Mittel, die Gott hat. Gebet von Menschen, sein Wort und letztendlich sogar die Zucht, dass Nehemia hingeht und die Leute zurechtweist und sagt, das dürft ihr nicht mehr tun, ändert euer Leben. Und das ist das, was wir in Christus letztendlich haben. Also der treue Gott stellt nicht nur sein Volk wieder her, sondern er kann dich und unsere Gemeinde immer wieder neu wiederherstellen. Und dieser treue Gott erfüllt nicht nur die Verheißung, dass Christus tatsächlich Mensch geworden ist, gerettet hat. Dieser treue Gott hat auch verheißen, dass dieser Christus wiederkommt. Und in dieser Erwartung, so wie sie erwartet haben, wann kommt denn dieser Retter und der Messias, in dieser ähnlichen Erwartung stehen auch wir. Wir fragen uns, wann kommt der Herr wieder? Herr, komme bald. Und dieser Gott, der diese Verheißung erfüllt, trotz menschlichen Versagens, er handelt heute genauso. Wer von uns kann nicht sagen, dass er versagt? Unter Umständen jeden Tag. Und das Versagen hindert ihn nicht. Wir sind manchmal wie das Volk, dass wir versagt haben und dann sitzen wir in unserem eigenen Dreck und sind hoffnungslos und geben auf. Aber Gott geht hin, er baut die Mauern wieder auf, er richtet das Volk wieder auf und er reinigt sie für sich zur Anbetung. Und das wird er und kann er auch mit dir tun. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht stehst du tatsächlich vor und in diesen Trümmern. Vielleicht stehst du aber auch in der Anbetung voller Tatendrang, voller Brennen für Gott. Jeder hat irgendwo seinen Stand. Und wenn du vor diesen Trümmern stehst, dann darfst du in dem Buch Nehemia Hoffnung schöpfen, in Christus Hoffnung schöpfen. Dann ist nämlich das nicht das Ende. Da wird Gott eingreifen. Und wenn du gerade im vollen geistlichen Saft stehst, dann ist Nehemia für dich unter Umständen auch eine Warnung. Das, was heute gut ist, kann morgen schon vorbei sein. Also halte dich an das Wort, halte dich an Gott fest. Glaube nicht in deinem Hochmut, in meinem Hochmut, dass ich jetzt alles erreicht habe, sondern halte dich weiterhin an diesem Wort Gottes fest und dann wirst du auch erleben, dass du in der Anbetung bleibst, dass du in Gott und in der Ordnung bleibst. Und so dürfen wir uns reflektieren, jeder für sich, dürfen wir uns als Gemeinde reflektieren, wo stehen wir gerade? Was brauchen wir gerade? Sind wir gerade in einem Konflikt, der vielleicht unter den Teppich gekehrt wird? Dann müssen wir ihn hervorholen, so schmerzhaft es auch sein mag. Sind wir gerade auf gutem Weg? Super, dann danken wir Gott dafür und bitten ihn um Bewahrung. Sind wir vielleicht schon in Kapitel 13 angekommen? Dann dürfen wir Hoffnung haben, dass Gott uns dort nicht stehen lässt. Auch wenn wir manchmal uns heimlich das wünschen würden. Weil in dem Leid, in dem wir sind, oder in dem Lebensumständen, in dem wir sind, manchmal ist es einfacher, darin zu bleiben. Denn Veränderung, wenn Gott beginnt zu arbeiten, das tut weh. Das ist nichts Schönes. Aber dieser Gott führt sein Ziel oder führt uns zu einem Ziel, nämlich, dass wir bei ihm sind und dass wir ihn anbeten. Und er wird sein Ziel erfüllen, so wie er es mit Nehemia und dem Volk tat, so wie er es durch Christus tat, so wird er auch die Gemeinde ans Ziel führen. Der treue Gott stellt sein Volk wieder her und erfüllt seine Verheißung trotz menschlichen Versagens seinem Ziel entgegen. Amen.